Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knochenjob, der Osteopathie-Podcast mit Klaas und Dennis. Letzte Woche haben Klaas und ich so ein bisschen über unsere neuen Praxen uns unterhalten, wie es da auf den Baustellen so abgeht. Klaas war schon den Tränen nah und ich glaube, alle Zuhörerinnen und Zuhörer inklusive mir sind gespannt, wie war dein Umzug, lieber Klaas?
Ja, wo soll ich da anfangen? Es ist auf jeden Fall eine längere Geschichte. Also alles in allem keine Katastrophe, das kann ich auf jeden Fall sagen. Also Praxis war mehr oder weniger fertig. Also 3-4 Tage lang mussten dann noch ein paar Handwerker und ein paar Maler rumhuschen. Aber ich konnte anfangen zu arbeiten und die anderen Kollegen auch. Es war auch ein sehr eng gestrickter Zeitplan. Freitags umgezogen und montags ging es weiter. Das war natürlich sehr halsbrecherisch. Hat aber funktioniert.
Hast du das ganze Wochenende durchgeschrubbt oder wie sieht's aus?
Auf jeden Fall, ja. Und schrubben lassen auch.
Okay, und du hattest mir ja mal Bilder geschickt, da war ja wirklich noch Rohbau und dann sind aber die Handwerker da durchgeflogen und inklusive Pinseln, Malen und Blumen und Eingangssituationen und so, ist alles jetzt safe, oder was?
Alles ist safe, ja, genau. Also es ist wirklich erstaunlich gewesen. Ich glaube, als wir das letzte Mal aufgenommen hatten, war ja wirklich Rohbau. Also die Bilder, die du gesehen hast, die habe ich, glaube ich, auch auf Instagram gepostet. Die sahen ja wirklich sehr wenig vielversprechend aus. Und es hat sich innerhalb von diesen 2 Wochen gewandelt in eine richtig schöne, coole, neue Praxis. Kann ich nicht anders sagen.
Okay, du hattest mir gesagt,
auf jeden Fall.
Du hast gestruggelt mit Wandfarben und dergleichen. Was ist es denn jetzt im Endeffekt geworden?
Ja, es ist es ist weiß geworden und wir haben halt in jedem Raum eine Wand, die so ein schönes, beruhigendes Blaugrau hat. Okay, die Ruhe schön. Des Nordens oder so zum Beispiel. Und findet auf jeden Fall Anklang bisher.
Und da hast du alle Decken und Wände mitgestrichen oder nicht?
Nee, in jedem Raum eine Wand. Oh ja, okay. Der Rest ist weiß. Okay. Und es passt auch sehr gut zum Holzfußboden und ist auf jeden Fall cool. Also es wäre auch tatsächlich jetzt so, dass ich locker einen Billardtisch stehen könnte im Wartebereich und es könnten auch sogar noch 2-3 Flipper an den Ecken stehen. Also es ist echt groß. Also manche Leute, die reinkamen, sagen, oh, das ist aber ein ganz schöner Tanzpalast hier.
Okay, cool.
Und es sind so 160 Quadratmeter, also da passt schon was rein.
Und wie viele Behandlungsräume hast du jetzt noch drin?
Aktuell 4.
Wow.
Fünfter könnte noch, ist eigentlich noch die Planung. Also das ist noch ein Raum, der müsste noch weiter präpariert werden. So viel brauchen wir zurzeit sowieso nicht. Aber ich denke mal, so im nächsten Jahr irgendwann oder so wäre da auf jeden Fall parat.
Okay, ziemlich cool. Ja.
Ja.
Ja, bei mir hat sich auch was weiterentwickelt. Ich habe jetzt die Trockenbauwände stellen lassen, muss man ja sagen. Ich habe da nicht selber Hand angelegt, aber so langsam nehmen jetzt die geplanten Räume Form an und man sieht, wo die Türöffnungen entstehen und wie dann der Raum von innen aussieht und die ganze Praxis, die vorher eine große Verkaufsfläche war, wird jetzt ein bisschen unterteilt und strukturiert und jetzt waren die Elektriker da, haben ein bisschen die Elektrokabel und Strippen gezogen und schon mal die Auslässe für die Schalter und Steckdosen gepackt. Also auch da ist einiges im Prozess. Ich bin ganz vorsichtig und wage mich mal nach vorne, dass es vielleicht so Anfang, Mitte Februar oder vielleicht Ende Februar irgendwas wird, dass ich da dann umziehen kann und auch anfangen kann, in der neuen Immobilie zu arbeiten. Also es wird...
Also sagen wir mal spannend. Mai, würde ich sagen.
Es war ja ein Riesenproblem, Handwerker zu kriegen und gerade Elektrik war ein großes Thema und dann hatte ich jetzt endlich die Elektriker oder habe sie immer noch, glücklicherweise. Jetzt kriege ich aber keine Leuchtmittel, weil auf dem Weltmarkt Ressourcenknappheit und Materialknappheit herrscht und diese Leuchten, die ich mir da vorstelle, die werden zum Teil, weiß ich nicht, in, sage ich mal, Asien, ohne es jetzt zu wissen, werden Bauteile da produziert und da fehlt irgendwie so ein Halbleiter und es kann sein, dass ich dann im Februar noch mit einem Lagerfeuer leuchten muss oder mit einer Öllampe, weil ich noch keinen Strom habe. Und von daher.
Holst du mal wieder ein paar schöne Kerzen raus? so ein Kronleuchter mit echten Kerzen, das macht auch was her.
Ja, das stimmt wohl. Ja. Also ich habe auf jeden Fall eine Brandschutzdecke, die das alles aushält. Ja, das kann ich bestätigen.
Ah, nicht schlecht, ja. Ja, es ist aber auch wirklich, es kommt alles auf einmal. Und das ist bei mir ist auch noch quasi Showdown mit dem Steuerberater gerade. Dann lag ich noch ein paar Tage mit Magen-Darm flach. Und also auch wenn der Umzug halbwegs gut ging, es ist einfach schrecklich. Also 10 Sachen abgehakt, dann tauchen sofort wieder 10 neue Sachen auf. Und ganz viele Kleinigkeiten, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte, sind noch nicht erledigt.
Das sind so Details dann, glaube ich, irgendwie. Ne? Also dann auch irgendwie Internet umstellen und so. Da musst du überall dran denken und das auch machen, weil die brauchen auch alle Zeit, bis sie das dann irgendwie gewuppt kriegen.
Genau. Die brauchen alle Zeit.
Ja, so ist es. Nun denn, was hast du sonst erlebt inhaltlich letzte Woche? Hast du irgendwie besondere Menschen auf dem Tisch gehabt?
Was wir hatten, war vor kurzem ein Notfall in der Praxis, in der Lehrpraxis. Ich arbeite immer einen Tag in der Woche in einem Setting, wo ich Osteopathie-Studentinnen und Studenten unterrichte in der Praxis. Die sind im Bachelor oder im Master. Und damit die auf die Patienten losgelassen werden dürfen, muss ich immer das Ganze supervidieren, also so eine Klinik-Tutor-Aufgabe. Und da sind immer ein paar interessante Fälle dabei, weil es halt so viele sind, es sind immer so, keine Ahnung, 5 bis 8 Studenten und die haben halt immer mehrere Patienten am Tag, sind da schon einige Fälle. Und da ist immer das eine oder andere Interessante dabei. Jetzt war es ein junger Mensch, wirklich noch jung, der vor einem halben Jahr bis einem Jahr eine Herz-OP hinter sich hatte, die so mittelmäßig lief. Der hat halt immer noch echte Probleme danach.
Weißt du genau, was für eine Herz-OP das war?
Eine Aortenklappenresektion beziehungsweise eine Plastik. Der hatte halt vorher eine Insuffizienz der Aortenklappe, also die hat sich nicht richtig geschlossen. Und das Tragische daran ist, dass der eigentlich gar nicht so die großen Probleme hatte. Also diese Insuffizienz der Aortenklappe war bei einer mehr oder weniger Routinekontrolle oder beim größeren Check aufgefallen. Und dann wurde sich dazu entschlossen, das zu operieren. Und leider geht es ihm seit der OP echt schlecht. Also vorher relativ normales Leben, jetzt Herzpatient, so gesehen. Ne? Und das mit jungen Jahren. Und der kam halt zu uns in die Praxis und sah schon echt schlecht aus. Also ich habe ihn nicht gesehen, aber die Studentin. Und hat halt berichtet, dass er an dem Morgen beinahe schon 3-mal kollabiert wäre. Also eine Synkope gekriegt, ne, ohnmächtig geworden. Wollte auf keinen Fall ins Krankenhaus, weil er da halt traumatisiert ist, weil die ihn ja damals so mehr oder weniger verkorkst haben. Also das ist nicht das, was wir so darin sehen, aber so wie er sich gefühlt hat. Ja, auf jeden Fall ist sein Leben seitdem eine ziemliche Katastrophe. Auf jeden Fall auch eine ziemlich schlechte Idee, dann zu einer Osteopathie-Behandlungseinheit zu gehen. Aber er hatte sich, wie gesagt, selber nicht eingewiesen, also hat sich selber geweigert, für sich den Notarzt zu rufen, wollte seinen Kardiologen erreichen, den hat er über 3 Stunden lang nicht erreichen können und ist dann zu uns in die Praxis gekommen, um zu wissen, so, was soll ich machen? Was ratet ihr mir? Ich will nicht ins Krankenhaus und als ich ihn da so gesehen habe, wie er da in der Ecke saß und wie er aussah, gab es keine andere Möglichkeit, als natürlich sofort die Sanitäter zu rufen. Also der wäre uns dann nicht weggestorben. Aber das war auf jeden Fall eine ernste Sache. Also der hatte ein Perikarderguss, das heißt Flüssigkeitsansammlung im Herzbeutel. Das drückt dann auf das Herz, sodass das Herz nicht mehr vernünftig schlagen kann. Und das kann sich zu einem ernsthaften Problem ausweiten. Naja, war auf jeden Fall auch mal eine interessante Sache, dann einen Notfall zu haben.
Und das hat er dann aber auch toleriert irgendwie oder hat er sich dann...
Ja, musste er ja. Also hätten wir uns ja auch, das ist ja total fahrlässig gewesen, da jetzt nicht irgendwie Sanitäter zu rufen, ne?
Ja.
Ja, alles andere, ich meine, wenn wir ihn zu seinem Kardiologen geschickt hätten, kann es sein, dass er auf dem Weg dahin zusammengebrochen wäre. Ja, das wäre nicht gegangen. Alles völlig unverantwortungslos gewesen.
Ja, okay. Und jetzt weiß man natürlich nicht, was aus der Nummer geworden ist. Wahrscheinlich.
Also aktuell weiß ich es nicht, aber auf jeden Fall stimmte die Verdachtsdiagnose des Perikardergusses. Den hat er nämlich schon vorher mal gehabt, also nach der OP, so ein paar Wochen danach. Und genau, deswegen hatten beide der Verdacht schon ziemlich groß, dass es jetzt wieder auftritt.
Okay.
Ja, Drama auf jeden Fall.
Ja, beim Thema Synkope habe ich in der letzten Woche auch ein bisschen was erlebt. Und zwar habe ich einen Polizisten behandelt, etwas weiter weg kam der hatte hier eine Fortbildung in Hamburg. Der kam so aus Rheinland-Pfalz irgendwie und dessen Frau kollabiert regelmäßig, wenn sie zur Toilette geht. Und das ist...
Ich dachte jetzt, du sagst beim Sex oder so.
Nee. Und das ist, habe ich dann nochmal ein bisschen gekramt, weil sowas hatte ich schon mal gehört. Und ich weiß nicht, ob du früher Scrubs geguckt hast. Und in einer Folge Scrubs hatte JD, der Hauptdarsteller, das auch mal, dass der immer, wenn er zur Toilette ging, von der Toilette gefallen ist und dann ohnmächtig wurde. Und ich glaube, das ist eine vasovagale Synkope. Es gibt ja in verschiedenen Röhrensystemen im menschlichen Körper sogenannte Pressorezeptoren. Und wenn die zu stark gereizt werden, kann das über einen Nervus vagus Reflex nach oben zu einer Gefäßdilatation führen. Und das Blut sackt dann so schnell ab, dass du oben im Kopf nicht mehr so viel frisches Blut hast. Und dann wird dir schwummelig und dann fällst du um. Und das kannst du entweder... Das gibt es beim Pinkeln, aber es ist eine Miktionssynkope, glaube ich, heißt das in der Richtung. Dann gibt es eine Defekationssynkope und das Ganze gibt es sogar beim Schlucken. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert, ja, was man da machen kann, aber ehrlich gesagt ist mir da noch gar nicht so viel
nicht mehr schlucken.
Untergekommen, ja. also ziemlich übel und ich habe ihm dann auch empfohlen, das einfach mal beim Neurologen vorzustellen, weil das ist, glaube ich, das derjenige, der sich da am besten mit auskennt. Da bin ich jetzt osteopathisch auch nicht weiter drauf eingegangen, beziehungsweise ich kenne die Frau auch gar nicht, die leben ja auch gar nicht bei mir in der Region, aber ja, Synkopen sind schon scheiße. Also irgendwie so ausgeknipst zu werden, auch wenn es nur für ein paar Sekunden ist, das ist natürlich im Zweifel relativ gefährlich, weil du manchmal in Lebenssituationen das natürlich haben kannst, wo du es gar nicht gebrauchen kannst. So, ne? Und naja, spannend.
Dann tatsächlich auch ein Fall mit einer vasovagalen Miktionssynkope, der tatsächlich in der Flensburger Förde ertrunken ist. Und es ist echt krass, ne? Also das ist so ein bisschen so der Klassiker. Besoffener Mann pinkelt ins Wasser, fällt rein und kommt nicht mehr raus.
Ja.
Das ist schon übel. Ich weiß nicht, wie oft ich in irgendwelche Gewässer reingepinkelt habe. Bisher ist mir noch nie irgendein Anflug von einer Synkope irgendwie gekommen.
Ja, sehr hervorragend. Vielleicht solltest du da verzichten in Zukunft.
Ja, ich glaube auch. Ja. Macht sich nicht so gut.
Ja. Ja, interessant. Und dann hatte ich noch einen anderen interessanten Fall, und zwar, ich sag mal, Mittelalter Herr, der viel Büroarbeit leistet, das heißt sehr viel sitzt und das auch schon seit Jahrzehnten. Und mir fiel schon auf, dass er eine starke Kyphose in der Brustwirbelsäule hatte, also sprich einen runden Rücken, würde man jetzt im Volksmund sagen. Und neben ein, zwei Nackenbeschwerden, Schulterbeschwerden erzählte er mir, dass er schon bei Pontius und Pilatus war, weil er regelmäßig Hustenattacken hat. Und im Laufe der Behandlung habe ich dann auch ein, zwei dieser Attacken provoziert, nicht weil ich es wollte, aber weil es einfach so sich ergeben hat. Und dann war es richtig so ein bellender, beißender Husten über, ich sag mal, 10 bis 15 Hustenintervalle. so und er kannte das und es war jetzt nicht weiter tragisch für ihn, aber es nervte ihn und das kann ich schon gut verstehen. Es war wirklich intens und Husten und runder Rücken und Nackenprobleme, da habe ich an den Nervus laryngeus recurrens natürlich gedacht, den wir uns auch schon mal in der im Studium so ein bisschen vorgenommen hatten. Also ein Nervengeflecht, was ich sage mal etwas vereinfacht vom Hals mit der Speiseröhre und dem Bronchialbaum runterzieht in den Brustkorb. Und ich glaube, dass der durch die Krümmung und die Körperhaltung einfach immer mechanisch stimuliert wurde und dann nach oben das Signal gesendet hat, du musst jetzt husten, weil wir sind hier unten gereizt worden. Also Hustenreflex funktioniert ja so, dass im Bronchialtrakt diese kleinen Zilien normalerweise getriggert werden, wenn da Fremdkörper reinkommen und dann fängst du an, mit dem Zwerchfell und mit den Atemhilfsmuskeln intensivst anzuspannen, um das Ganze wieder raus zu katapultieren und das ist ein Hustenreiz. So, und das Ganze wird unter anderem zur Weiterverarbeitung im Gehirn über den Nervus laryngeus recurrens nach oben geschickt. Naja, und dann habe ich versucht, so ein bisschen an der Brustwirbelsäulenbeweglichkeit zu arbeiten, die Blockaden rauszunehmen, die Rippen zu mobilisieren, so die Interkostalbereiche ein bisschen frei zu machen, Oberbauchorgane mobilisiert, Zwerchfell ein bisschen.
Also hat er das bisschen, alles ohne Husten toleriert?
Nee, zwischendurch. Zwischendurch.
Also das war dann während der Behandlung dann?
Genau, aber ehrlich gesagt habe ich das in Kauf genommen, weil ich mir dachte, okay, du musst jetzt, du musst auch in der Tiefe was bewegen, deswegen musst du da die Strukturen mobilisieren. Ich habe mich da in eine Überhangtechnik zur Mobilisation der Mediastinii, ich weiß nicht, ist das lateinisch die korrekte Mehrzahl? Also wir haben verschiedene Gleitfächer.
Ich weiß nicht, ob du das Mediastinum, doch gibt es im Plural, ne? Anterior, posterior und so weiter?
Genau, ein oberes und so weiter, da gibt es mehrere. Ah. Und die habe ich versucht, gegeneinander zu mobilisieren. Sprich, Patient in Rückenlage, Kopf vielleicht im Überhang gehabt und dann auch vorsichtig in die Extension gebracht und mit der anderen Hand oben am Sternum gekonnt hat und dann einfach gedehnt wie Bolle, sag ich mal, und dabei auch diesen Nerv halt immer mal wieder getriggert und dann mussten wir halt immer wieder kurz pausieren, aber immer weiter. Dann habe ich hinter noch ein bisschen die Dura mobilisiert und vorne die Halsfaszien und brutal fest war
wahrscheinlich. Was ist die Dura?
Bitte? Was die Dura ist?
Was ist die Dura für unsere Zuhörenden? Ja.
Wir haben die Dura Mater ist die Hülle um das zentrale Nervensystem rum, kann man so sagen. Also eine Hüllschicht um das Gehirn und entlang des knöchernen Wirbelkanals um das Rückenmark entlang. Und in dieser Dura ist der Liquor cerebrospinalis, sprich die Hirnflüssigkeit, hat man vielleicht schon mal gehört, dass das Gehirn in so einem Wasser schwimmt. Und bei manchen Untersuchungen wird das punktierend. Das ist dann so eine Lumbalpunktion. Da geht man dann unten an der Wirbelsäule dran und versucht, das Hirnwasser abzuzapfen. So, und diese Hülle, diese
Dura. Also das, was man als Hirnhäute kennt.
Genau. Ja.
So ungefähr.
Genau.
Also hier in heute sind spezieller, bisschen genauer. Es sind noch ein paar mehr, aber das, man kennt es so als die Hirnhaut, die harte Hirnhaut, könnte man sagen.
Auf jeden Fall kann diese Hülle erstmal, sage ich ganz vorsichtig, nach einem osteopathischen Modell. Ich glaube aber auch, dass ich das von Anatomen schon mal gehört habe, dass es wirklich, oder auch von Wirbelsäulenchirurgen, so war es nämlich. Diese Hülle kann, die verläuft entlang dieser Knochenspangen, die wir hinten an der Wirbelsäule haben. Also wir haben so Dornfortsätze, die kann man ja fühlen, wenn man den Rücken so entlang geht. Also so diese knöchernen Spitzen, die da rausgucken. Das Ganze haben wir nach hinten und jeweils nach rechts und nach links. Und diese Dornen sitzen auf einem hufeisenförmigen Knochenstück, das dann wiederum am Wirbelkörper befestigt ist. So, und das haben wir an jedem Wirbelkörper hoch. Und in diesem Kanal verläuft das Rückenmark und um das Rückenmark halt diese Hirn, Haut oder Hirnhülle oder Rückenmarkshülle, wie auch immer. Und die pappt sich manchmal an dem an den knöchernen Strukturen ein bisschen fest. Und das kann diverse Symptome hervorrufen. Da will ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail, sonst kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Auf jeden Fall, das habe ich mit mobilisiert. Und das ging dann auf jeden Fall zugunsten der allgemeinen Thoraxmobilität. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Er war erstmal ganz happy nach der Behandlung und fühlte sich erstmal ein bisschen freier an. Glücklicherweise gab es dann auch keinen Hustenimpuls mehr, aber ich würde jetzt noch nicht sagen, dass ich ihn jetzt sofort geheilt habe, sage ich mal, sondern wir sind da im Prozess und die BWS ist einfach auch durch jahrelange Immobilität am Schreibtisch irgendwie so fest, da bedarf es noch einiger Hammer- und Meißelarbeit, um das Ganze mal wieder ein bisschen aufzuarbeiten. Aber interessanter Fall, fand ich.
Auf jeden Fall, ja. Hast ihn schnell wieder vor die Tür geschickt, damit ja keine Husten-Episode
genau.
in
deiner Praxis in die Kälte kommt. Und dann habe ich die Tür zugemacht und dann hatte ich draußen die Wölfe heulen. Nee, das ging noch. Ja, auf jeden Fall hat er schon interessante Sachen auch probiert. Und zwar hat er Gesangsunterricht genommen, um seine Stimmbänder irgendwie ein bisschen zu straffen, weil das war mal irgendwie eine Idee,
okay.
dass die zu schwach waren.
Und hat er es drauf? Mit dem Singen?
Ich habe mir keine Kostprobe geben lassen, muss ich ehrlich sagen, aber er sagte, da wurden schon so einige Volkslieder geschmettert. Es ist auch kein gebürtiger Deutscher und von daher hatte er so einige Volkslieder aus seiner Heimat irgendwie so parat und er sagte, es freut ihn
irgendwie das sind die besten. Ein
bisschen so die alten Folklore-Lieder aus der Heimat zu singen. Ja, ganz interessant. Ja, das dazu.
Ja, sehr gut.
Nervus laryngeus recurrens. Ja. Spannenderweise war die Gastricus-Muskel, also das ist der Muskel, den wir unter dem Mundboden haben, also unter dem Unterkiefer, der zum Schlucken ganz wichtig ist, der war auch bombenfest, das war wirklich steinhart. Und da bin ich extrem stark dran gegangen, um da ein bisschen Mobilität reinzubringen, auch in die vorderen Halsfaszien. Mein Versuch ist immer eigentlich alles gegen alles mobil zu machen und ja, bis jetzt hat es dann häufig ganz gut funktioniert. Ja. Hast du noch einen interessanten Fall auf der Uhr, mein Lieber, oder?
Ja, ich habe zwei Sachen noch, die so ein bisschen klassisch osteopathisch sind, die man öfter mal hört. Also sind so, ein Fall ist sowas, den hat garantiert jeder schon mal in irgendeinem Kurs gehört. Und ich habe immer, bei sowas denke ich immer, ja komm, so, ne, erzählen kannst du viel. Also wenn das so die Lehrenden erzählen. Aber ich hatte jetzt eine Patientin, die nach einer Magen-OP, also einer Magenverkleinerung, 45 Kilo abgenommen hatte. Und das innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums. Ich weiß nicht mehr, wie kurz der Zeitraum war, aber auf jeden Fall innerhalb eines Jahres. Mhm. Und sie kam mit Knieschmerzen zu mir. Und das kam erst später raus, das mit dieser Gewichtreduktion. Ne? Das hatte man ihr jetzt so nicht angesehen, dass da noch mal ein paar Kilometer drauf waren. Und da gibt es so zwei Sachen, wo man drüber nachdenken kann, wenn man Gewicht verliert und dann Schmerzen in den Beinen entwickelt. Das eine ist ja, dass Fett auch ein Bindegewebe ist, also zum Bindegewebe gehört und deswegen auch ein Stützgewebe ist. Also wenn du ordentlich was auf den Rippen hast und ordentlich was an den Beinen auch hast, dann stützt dich das auch ein bisschen. Das ist nicht nur schwer und drückt auf die Gelenke, sondern gibt auch ein bisschen Stabilität. Mhm. Und wenn diese Stabilität dann halt langsam flöten geht, kann es sein, dass sich halt eben auch die Statik ändert und dass es natürlich einerseits gut ist, dass du weniger Gewicht mit dir rumschleppst, aber deine Beinstatik, deine Achsen ändern sich vielleicht. Das ist die eine Argumentation, warum nach sowas Beinschmerzen auftreten können. Und der andere etwas so weitergedachte osteopathische Kontext ist, dass ja auch unsere Nieren mit einem Fettpölsterchen umgeben sind. Mhm. So. Nierenfaszie und Nierenfettpolster und das auch benötigt wird, damit die Niere sich schön auf und ab bewegen kann. Also mit jedem Atemzug soll die Niere ja so eine kleine Mobilität haben, dass sie auf und ab geht. Und wenn durch das radikale und durch das rasche Gewichtsverlieren dieses Fettpölsterchen auch angegangen wird, ne? Also wenn der Körper an seine Reserven geht, dann kann es auch sein, dass da etwas wegschrumpft. Dann kann es sein, dass die Niere auch etwas unbeweglich wird, beziehungsweise ist die osteopathische Idee dahinter, dass die Niere etwas ptotisch wird, also durchhängt. Und was da dann das Problem sein kann, ist, dass der Nervus femoralis, also der Oberschenkelnerv, der ja auch aus dem Bereich anterior an der Wirbelsäule entspringt, sich durch das Becken schlängelt, durch die Leiste kommt und letztendlich den ganzen Oberschenkel innerviert. Vor allen Dingen halt so diesen großen Quadrizeps, diesen Muskel. Dass der durch die herabhängende Niere gereizt wird und dass du dadurch halt eben, naja, entweder direkt Schmerzen entwickeln kannst oder dass dadurch, dass der Nerv nicht richtig funktionieren kann, kleinere Problemchen zu einem größeren Problem werden. Dass sich das, was dort halt im Knie passiert, an Schmerzen oder an strukturellen Veränderungen sich nicht wieder richtig gut ausregenerieren kann.
Stimmt, ja.
Genau, da war ich mir nämlich ziemlich sicher, dass das in dem Fall war. Auch jetzt, wie bei dir, leider noch keinen zweiten Termin gehabt, kein Check-up. Ich kann jetzt nicht sagen, dass meine Diagnose richtig war, aber auf jeden Fall.
Klasse, würde mich nochmal interessieren.
Ja, ja.
Ventral.
Passt ja genau, also auf der Vorderseite des Oberschenkels und ging auch nur so bis knapp über die Kniescheibe hinaus.
Ah, interessant, ja. Stimmt, ich habe einen ähnlichen Fall. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich daran noch nicht gedacht habe, aber dennoch die Nieren
ja, bearbeitet siehst du mal, habe. Hättest du im Unterricht mal aufgepasst.
mal gucken, ob wo das dahin geht. Ja, alles klar. Ja, witzig. Passt schon.
Ja, könnte passen. Werde ich dann sehen, ob das wirklich hinhaut, die Diagnose. Es war aber auch so, dass an dem Knie selber echt wenig zu finden war. Also es hat nicht geknackt, nicht geknirscht. Verschiedene Tests für die Menisken, für die Bänder waren alle negativ. Soweit ich mich recht erinnere, waren auch die bildgebenden Verfahren auch nicht, war auch nichts Auffälliges zu finden. Also Röntgen war okay, MRT war okay. Von daher gesundes Knie, aber schmerzhafte Knie. Und da muss halt die Ursache irgendwo liegen. Also es gibt ein funktionelles Problem, Schmerz ist da, aber eben nichts Degeneratives. Ja,
so.
Ich halte uns hier auf dem Laufenden.
Ja, ich muss nochmal auch eine Memo machen und dann werde ich nochmal berichten, was aus dem Huster geworden ist. Ja,
ja okay. Der Huster.
Gut, also ich habe auch noch einen Fall, ganz kurze Anekdote dazu. Ich habe mal ein Interview gegeben, was im Internet veröffentlicht ist, zum Thema Shinsplints, also Schienbeinkantensyndrom. Und das ist halt, ja, wenn du googelst, findest du es, glaube ich, ganz zügig. Und dann triffst du darauf, dass ich dazu eine Meinung mal geäußert habe und meinen Therapieansatz. Und seitdem
pilgern. Ah, okay, also wenn du Shinsplints googelst, ist Dennis Jakobs ganz gut.
Das habe ich jetzt noch nicht gecheckt, aber irgendwie so in der Richtung sollte das funktionieren. Also, oder finden wir das durch. Und die Leute pilgern echt von weit her, um sich von mir an den Shinsplints behandeln zu lassen. Jetzt hatte ich diese Woche eine junge Fußballspielerin aus Kiel, die zu mir gekommen ist. Und also für Leute, die es noch nicht wissen, Shinsplints sind Schmerzen entlang des inneren Schienbeins. Man sagt halt auch Schienbeinkantensyndrom, also sprich vom Sprunggelenk bis zum Knie und dann an der Innenseite. Und ja, da können wir uns mal nochmal ein bisschen ausführlicher drüber unterhalten, weil da weiß keiner so richtig, was die Ätiologie ist, sondern meiner Meinung nach ist es ein Zusammenspiel aus verschiedensten Faktoren, die zum Tragen kommen. Auf jeden Fall, die junge Dame sagte, sie eiert schon seit 2017 damit rum, war auch schon in diversen Behandlungen und hat die Fußballkarriere schon fast an den Nagel gehängt. Und eine andere Mannschaftskollegin von ihr hat sie jetzt zu mir geschickt, weil die auch mit Schienbeinkantensyndrom bei mir war und so weiter und so fort. Auf jeden Fall sprach sie davon, dass sie einmal joggen war auf einem Laufband und am nächsten Tag taten ihr die Schienbeine weh und seitdem ist es nicht besser geworden und sogar eher so schlecht, dass sie mittlerweile tagsüber beim normalen Spazierengehen Schmerzen in den Schienbeinen hat. So. Und dann habe ich erstmal alles untersucht und ehrlich gesagt, war sie super mobil, super beweglich und es war jetzt auch gar nicht so ganz viel oberflächliches Gewebe gespannt. Und dann habe ich mir überlegt, in ihrem Fall, okay, vielleicht war sie vorher es gewohnt auf weichem Boden, also zumindest Fußballspiele sehen wir auf Naturrasen und jetzt dann auf diesem harten Laufband. Und eine meiner Ideen zu Shinsplints ist, dass du beim Laufen einfach so einen starken Druck über die Malleolengabel auf den Fuß setzt. Also Malleolengabel ist unten das Ende des Schienbeins und des Wadenbeins. Du hast ja zwei Knochen, die da entlang gehen. Und das Ende des Schienbeins ist der Innenknöchel, das Ende des Wadenbeins ist der Außenknöchel. Und die beiden werden unter anderem von einer Syndesmose und von einer Membran zusammengehalten und da drin sitzt der Fuß und dieses Gelenk lässt den Fuß hoch und runter bewegen. So. Und wenn du jetzt viel Gewicht auf harten Widerstand drauf gibst, war so die Idee, dass der Fuß und das Sprungbein am Fuß, sprich der Talus, sich wie so ein Keil nach oben hin haben drücken lassen, sprich haben Schienen und Wadenbeine ein bisschen auseinandergespreizt. Nicht so, dass...
Wie so ein Keil da so reingepresst.
Genau, ne? also eigentlich am Ende des Tages wie wenn du ein Stück Holz hast und du oder ja, einen Ast hast und du haust mit der Axt rein, dann hast du ja zwei Spaltstücke Holz und in der Mitte ist da die Axt und umgekehrt jetzt übertragen auf den Fuß ist quasi der Fuß die Axt und Schienen und Wadenbein sind die beiden auseinanderklaffenden Holzteile. So und somit hast du halt viel Zug und Spannung auf die Membran in der Tiefe und bis hoch an das Fibula-Köpfchen, wie heißt das Gelenk da? Geno Fibulare, ich weiß es nicht. Also das Wadenbein ist ja gelenkig unten im Sprunggelenk verbunden, aber das obere Ende ist auch am Knie verbunden. Also die ganze Kette ist einfach dicht und steht unter Zug. Und dann hast du im Unterschenkel eine ganz interessante Faszienkonstellation. Du hast ja die Fascia cruris, die aufgebaut ist wie so ein Röhrensystem. Sprich, du hast ein großes Hohlrohr und in diesem Rohr ganz viele kleinere Röhren drin, wo dann jeweils die einzelnen Muskelstränge und Blutgefäße und Nervenbahnen und Knochen und so weiter drin eingepackt sind. Und
ich finde, um da einmal reinzugrätschen, man kann sich das als Beinscheibe so ein bisschen vorstellen, als Patient, also als Unwissender.
Ja.
So eine Beinscheibe, ne? Was du dir auf den Grill legen kannst oder in die Suppe hauen kannst.
Das ist ja im Prinzip ja auch das gleiche.
Diese Abteilung, diese Kompartiment. Ja, genau, es ist dasselbe. Ja. Und so in Länge aufgebaut, ne? Das ist ja so ein Durchschnitt durch so ein, ich weiß gar nicht, was das ist, von welchem Tier oder Oberschenkel, Unterschenkel. Auf jeden Fall, so sind diese Faszienlogen da aufgebaut, ne? Und wie du sagtest, dass da die Gefäße und Nerven durchziehen. Und ja, genau. Ist nicht auch so, es gibt ja auch dieses Compartment-Syndrom, wenn ich mich nicht täusche. Hast du mit sowas auch schon mal auf dem OP-Tisch gelegt?
Das stimmt, ja. Genau, am Oberschenkelbereich.
Oberschenkelbereich.
Ja. Nabe, das habe ich mir beim Fußball.
Das ist eine schöne Wunde bei dir, ja.
Ja.
Ja. Und wird das auch, es gibt ja auch das Akute, wo du dann auf dem OP-Tisch landest, aber es gibt ja auch so ein bisschen so ein chronisches, wo der Druck auf die Faszie auch groß wird. Zählt man das auch zu den Shin-Splints oder ist das nochmal was anderes?
Ich würde es für mich jetzt erstmal nicht so definieren. Also man könnte jetzt das Bild des chronischen Compartment-Syndroms schon benutzen. Allerdings ist ein Compartment-Syndrom für mich eigentlich fast immer ein chirurgischer Notfall. Von daher muss man das so ein bisschen, da ein bisschen die Spitzen rausnehmen, sage ich mal. Also vom Prozedere her, ja, es ist ein Compartment-Syndrom, weil diese verschiedenen Compartments, die dann unter anderem auch am Schienbeinknochen befestigt sind, die werden gestresst. Und dann kannst du dazu auch Compartment-Syndrom sagen. In meiner Welt ist ein Compartment-Syndrom aber immer eigentlich eine intramuskuläre Einblutung. Und dann wird es Zeit. also es ist nicht immer nur eine intramuskuläre Einblutung, ist schon richtig. Also du kannst ja auch von außen Druck drauf haben. Früher bei den Gipsen und so hatte man das ja auch manchmal. Ja, irgendwo in diesem Spannungsfeld wird es sich aufhalten sozusagen. Naja, am Ende des Tages habe ich jetzt quasi die Füße wieder aus den unteren Schenkeln gezogen, um es etwas einfach bildlich rauszudrücken, also die Axt wieder aus dem Holz und habe das Wadenbeinköpfchen viel mobilisiert und dann noch ein paar Triggerbänder gezogen zu ihrem Leidwesen und jetzt schauen wir mal, ob das da auch zielführend ist. Bis jetzt, toi toi toi, habe ich auch da ganz gute Erfolge erzielen können. Mal sehen.
Ja, das ist so ein bisschen deine Strategie bei den Shinsplints, ne?
Ja.
Also genau, neben anderen Sachen, na klar, guckst du dir alles an, aber das ist so ein bisschen die Sache, worauf du osteopathisch schaust.
Ja, ne? Das ist häufig relativ lokal. Ich versuche natürlich auch LWS-Becken und vor allem die Abflusswege frei zu machen, weil für mich versackt immer viel Flüssigkeit in den Unterschenkeln und Füßen bei den Shinsplints. Yep. Und es muss gut trainiert werden können. Aber ich glaube, wenn du das gelenkige Setting da unten richtig hinstellst, dann funktioniert es wieder. Ja, alles in meinem Artikel kann man das erlesen.
Ah, okay, gut. Du hast den Talus, wenn du sagtest, du hast das Axtblatt aus dem Holz rausgezogen, hast du eine Traktionsmanipulation gemacht, also dran gezogen, bis es knackt. Sehe ich das richtig?
Ja.
Und warst du der Erste, der das gemacht hat, oder wurde das
schon gemacht? Tatsächlich, ja.
Der Erste?
Da war ich der Erste, ja.
Okay, das ist aber auch,
ja, das ist aber auch so ein bisschen
ärmlich, ne?
Ja, oder? Ein bisschen verrückt, was die Leute denken immer schon, sie haben schon alles ausprobiert und dann macht man so ein paar Sachen, wo du denkst, ja, das haben die anderen bestimmt auch schon alles ausprobiert und dann kriegst du zu hören, nee, das hat noch nie jemand gemacht. Das ist natürlich manchmal schwierig. Also deswegen versuche ich mich auch immer komplett von Therapien von anderen Menschen zu lösen. Sogar von auch osteopathischen Kollegen, weil ich mich im Zweifel nicht darauf verlasse, was andere schon mit einem Organ oder einer Struktur gemacht haben. Also es muss für mich in Gänze funktionieren und deswegen mache ich es für mich dann noch einmal und bin mir dann sicher, dass ich daran auch gedacht habe. Das ist so ein bisschen mein Credo, ohne dass ich da jemanden irgendwie in Karren pinkeln will oder sagen will, alle anderen können es nicht, aber ich glaube, viele Köche verderben
das Brei,
wenn die sagen, ja, da im ganzen Bein haben schon alle rumgearbeitet und ich dann nicht mehr das Bein anfasse, dann habe ich halt auch keine Chance. Ne?
Ja. Ja, das ist richtig. Ja, cool. Den letzten Fall, den ich jetzt noch einmal kundgeben möchte, ist ein Fall von Dünndarmschwindel, der auch ganz interessant ist. War ein junger Patient, seit 10 Jahren Schwindelanfälle, unterschiedlichster Art, teilweise so schwarz vor Augen werden beim aus der Hocke hochkommen oder so, was viele Leute kennen, aber auch teilweise so ein Drehschwindel oder ein schwankender Schwindel, das heißt so schwanken wie auf dem Boot. Und der Patient hat mir schon ein bisschen Arbeit abgenommen, weil der sich seit 10 Jahren damit beschäftigt hat und auch schon bei Pontius und Pilatus war. Und der jetzt gesagt hat, okay, mittlerweile glaube ich, es hängt mit dem Essen zusammen. Also es war immer abhängig vom Essen. Einerseits, was gegessen wurde, andererseits auch vom Zeitpunkt her. Also dass es nach dem Essen meistens losging. War auch ein schlanker Mensch. Also vielleicht hat derjenige auch nicht mehr so viel gegessen. Jedenfalls habe ich halt meine Untersuchung gemacht und habe mich natürlich so ein bisschen dazu verleiten lassen, mir den Bauchbereich genauer anzugucken. Und was auch schon gemacht worden ist, dass die ganze Wirbelsäule immer durchjustiert wurde, also regelmäßig geknackt worden ist. Und da sagte der Patient auch, dass es dadurch besser geworden war. Also es ist immer noch da, aber es ist auf einem etwas besseren Niveau als früher. Und wir wissen ja, dass halt Schwindel auch unter anderem von der Halswirbelsäule ausgelöst werden kann. Also die medizinische Diagnose ist der sogenannte cervicogene Schwindel. Insbesondere die oberen 3 Halswirbel haben halt sehr nahe neuroanatomische Verbindungen mit dem Gehirn, mit dem Trigeminusnerv. Und ich habe mir halt gedacht, okay, das wurde vermutlich wirklich schon gemacht. Also darum geknackt wurde recht viel, kann ich auch machen, aber das alleine würde halt nicht ausreichen. Und dann habe ich so überlegt, okay, welche Verbindung gibt es von der Halswirbelsäule in den Bauchbereich runter und habe halt so ein bisschen durchgeguckt, durchgeschoben, durchgeruckelt die Organe. Und sehr interessant war, dass im Liegen, wenn ich die Hand auf den Bauch gelegt hatte und so das ganze Peritoneum, also das Bauchfell inklusive des Dünndarms, einmal nach rechts rüber geschoben habe, die Patientin gesagt, oh wow. Ich sage, okay, was? In dem Moment hat sie halt einmal so wusch, so als wenn einmal der Kopf so nach links geschoben wurde, wahrgenommen. So, ne? Also Bauch rübergeschoben und sie merkt den Schwindel in dieselbe Richtung schiebend. Und einmal in die andere Richtung geschoben, dasselbe zur anderen Seite. Also war das sehr interessant, dass man das dadurch auslösen konnte. So, was sie sonst so außer mit dem Essen nicht auslösen konnte. Und genau, das hat mich halt dazu hingeführt, da zu arbeiten und weiterzuschauen. Und es war wirklich ein sehr fester Bauch. Also das muss man auch sagen, sehr eng, als wenn da nicht viel Platz wäre. Also war, wie gesagt, schlanke Person. Aber das heißt ja nicht, dass der ganze Bauchbereich auch unbedingt hart und eng sein muss. Mhm. Und da habe ich recht viel dran gearbeitet. Und später habe ich auch noch so den, sage ich mal, den Trumpf aus dem Ärmel gezogen, so ein bisschen der Klassiker des sogenannten Leaky Guts, also des undichten Dünndarms, dass meistens wird das darauf zurückgeführt, dass eine permanente Reizung im Darmbereich ist, zum Beispiel bei einer unterschwelligen Nahrungsintoleranz auf Gluten. Und dass der ständig die Dünndarmschleimhaut reizt und dadurch quasi so ja, eine kleine Perforation da ist, dass zumindest Entzündungen dort entstehen und vielleicht auch in den Bauchraum raussickern. Und da war ich auf jeden Fall nicht der Erste, der den Verdacht geäußert hatte. Und eigentlich versuche ich sowas zu vermeiden, so solche Modediagnosen in den Raum zu werfen. Aber ich glaube, in diesem Fall traf das zu. Und habe ihr dann auch noch mal so ein, zwei Tipps gegeben, beziehungsweise sie wurde da auch schon mit Nahrungsergänzungsmitteln versorgt, dass sie die noch mal ernsthaft nehmen sollte und auch noch mal höher dosiert nehmen sollte, weil man daran dann ganz gut sehen kann, ob das halt so zutrifft. Natürlich die Ernährung noch mal stärker anzupassen. Und genau, da werden wir auch sehen, was daraus wird.
Sehr spannend, okay. Nahrungsergänzungsmittel, auch eine kleine Anekdote aus der Vergangenheit. Wir hatten schon mal drüber gesprochen, Klaas, MSM-Pulver, ne? Also sprich Schwefel, ja. Wurde ja auch eine Zeit lang, oder vielleicht ist es das auch immer noch, dass es so en vogue ist, die Idee ist, dass wir durch das Erhitzen unserer Ernährung den Schwefel in den Nahrungsmitteln platt machen und wir deswegen zu wenig Schwefel haben. Und der Schwefel sorgt unter anderem für eine inflammatorische, sprich entzündungshemmende oder hat eine entzündungshemmende Wirkung. So, ne? Und da gibt es ja diverse MSM-Pulver auf dem Markt und ich fand es durchaus interessant, habe mir mal ein Buch dazu gekauft und habe dann mal meine eigene Feldstudie damals gemacht als Physiotherapeut und habe einfach so ein Pulver besorgt und PatientInnen, die so chronische Schmerzzustände hatten, denen habe ich davon berichtet und denen dann das Pulver zur Verfügung gestellt und gesagt, versuch das mal 6 Wochen. Und ich glaube, es waren so 6, 7 Personen und ehrlich gesagt, keinem hat's geholfen. Aber das Beste war, eine Dame kam wieder, das war so Spätsommer und sagte, ja, also ich fand das echt gut, ich habe das genommen und ja, erst fand ich es ein bisschen schwierig, weil man hatte so Ausdünstung und roch dann auch so ein bisschen nach dem Schwefel. Aber das Gute war, ich habe den ganzen Sommer nicht einen Mückenstich kassiert. Und somit hatte das für sie dann einen positiven Effekt und war dann abgespeichert als...
Okay, immerhin etwas.
Hat einen Erfolg. Das nur zum Thema Nahrungsergänzungsmittel oder die Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Ja.
Ja. Kontroverses Thema, ja.
MSM. Naja. Ja gut, Klaas, soweit erstmal. Ich glaube, wir haben jetzt schon eine Menge
Anekdoten rausgeleiert. Ja, ja genau. Dann machen wir erstmal eine Pause und bearbeiten dann noch unsere weiteren sehr beliebten Rubriken, würde ich sagen. Ja?
Alles klar, bis gleich, mein Lieber.
Herzlich willkommen zurück zum Knochenjob-Podcast auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Wir starten jetzt mit unserer Rubrik dem Entweder-Oder. Und die letzten beiden Male hattest du mir ja ein, zwei Fragen gestellt und mich vor eine Entscheidung gestellt, was ich machen würde in einer ganz bestimmten Situation. Und ich habe jetzt für dich was vorbereitet.
Okay, ich bin gespannt.
Also es gibt auf jeden Fall auch in einem weitesten Sinne osteopathischen Kontext, so ungefähr zumindest, hoffe ich jedenfalls.
Ich versuche es im osteopathischen Kontext okay. zu beantworten, ja.
Also, ja, versetz dich in folgende Situation. Du wachst morgens auf, hast noch deinen jetzigen Körper, aber dein Kopf, dein Geist ist entweder der von einem 16-Jährigen beziehungsweise von deinem 16-jährigen Ich oder von deinem Ich mit 61 Jahren. Und du musst deinen ganzen Struggle musst du machen. Du musst zur Arbeit gehen, du musst dich um deine PartnerIn kümmern, du musst Patienten behandeln und so weiter. Bist aber von deiner Birne entweder 16 oder 61. Wofür entscheidest du dich?
Also du hast jetzt Körper und Geist genannt. Das ist natürlich den Körper eines 16-Jährigen, den Geist eines 61-Jährigen, fände ich am spannendsten.
Ja, obwohl von außen hast du denn deinen Körper von jetzt, der zwar auch nicht gerade juvenil aussieht, aber
hallo.
Immerhin nicht 61.
Also ich würde mich, glaube ich, für den Älteren entscheiden, den 61-Jährigen, weil ich glaube, mit der Ruhe, die ich jetzt habe und die ich hoffentlich mit 61 haben werde, kann mich der ganze Daily Struggle gar nicht mehr so packen. Ich glaube, mit 16 war ich echt noch ein Kind, da habe ich, hab ich ganz andere Themen auf dem Zettel gehabt als die mit 36 jetzt. Und von daher entscheide ich mich definitiv für den älteren Typen aufgrund der Lebenserfahrung. Da kann auch wegen meiner das eine oder andere körperliche Zipperlein dabei sein. Da habe ich dann hoffentlich dich an meiner Seite, der mich dann da körperlich so fit hält, dass ich meinen Alltag bestreiten kann.
Auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Hätte ich, glaube ich, auch so gemacht. Mhm. So, nächste Entscheidung. Also, du wirst zu einer speziellen osteopathischen Behandlung eingeladen und du hast entweder die Entscheidung, eine hohe Dosis der psychoaktiven Substanz LSD zu nehmen und einen Patienten dann damit zu behandeln. Oder du bist bei einer Geburt, bei einer spontanen Geburt und der einzige Geburtshelfer bist du mit deinen osteopathischen Techniken.
Eieiei. Also
vielleicht könntest du es mischen. Du könntest der Frau unter der Geburt das LSD verpassen und bist beim Haus.
Ich würde, glaube ich, von dem Geburtshelfer, das würde ich eher machen, glaube ich.
Wirklich?
So diese chemischen Drogensachen, so, das ist mir zu heiß, da wüsste ich nicht, wo die Reise hingeht. Da kann ich mich vielleicht gar nicht mehr irgendwie aufs Wesentliche konzentrieren. Wenn ich dann halt arbeiten müsste, wenn ich irgendwo in der Wüste wäre und mir könnte nichts passieren, ich hätte einfach nur einen Rausch, wäre es vielleicht mal interessant, aber wenn ich dann in dieses Arbeitssetting gepumpt wäre, dann würde ich versuchen, mit osteopathischen Techniken ein Kind zur Welt zu bringen. Ja, also ich habe scheinbar auch eine fruchtbar machende Wirkung, wurde mir jetzt neulich mitgeteilt in einer Online-Buchung, hat ein Mann mir geschrieben, dessen Frau auch bei mir war und er kommt jetzt auch wieder, ja, Schulterprobleme sind ein bisschen besser geworden, aber noch nicht weg, wir kommen nochmal wieder. Aber seitdem meine Frau bei dir war, ist sie schwanger. Sie ist schwanger geworden.
Yes.
Und das hat ja bestimmt auch einen Einfluss von dir gehabt. Also es war eben so doppeldeutig geschrieben, so, dass ich erstmal mit einem Smiley zurückgeschrieben habe, dass ich am direkten Schwangerwerden jetzt nicht beteiligt war, aber vielleicht das Setting geschaffen habe. Das könnte durchaus sein. Also ich fühle mich da in dieser Geburt nochmal ganz safe und von daher gehe ich auf den Kreißsaal.
Okay, gut. Du hast quasi für die Empfängnis den Teppich ausgerollt, yes. Kann man vielleicht sagen. Okay, gut. Beim Thema Empfängnis, nächste Frage. Okay. Deine Eltern kommen zu dir und sagen, Dennis, setz dich mal kurz hin. Wir müssen dir was mitteilen. Dein Vater ist leider nicht dein richtiger Vater. Mhm. Aber du könntest jetzt aussuchen, wer dein richtiger Vater sein sollte. Entweder die mythische Sagengestalt Obi-Wan Kenobi oder die lebendige Sargengestalt, der aber nicht weniger mythisch ist, Holländer Wim Hof.
Oh, kennst du den? Ja, Wim Hof kenne ich auch.
Wim Hof, den Iceman?
Auf jeden Fall gehe ich mit dem Jedi Obi-Wan Kenobi definitiv. Also, es ist ein Jedi. Ja. Also, da brauchen wir uns nicht lange drüber unterhalten.
Auf jeden Fall.
Und Wim Hof habe ich, ich weiß, dass der diese Atemnummer macht und immer ins Eiswasser springt und so. Mehr
Geist
weiß ich aber auch von dem nicht. Ich glaube, du kannst da aus dem Vollen schöpfen, was Info angeht. Und zu dir würde der definitiv besser passen. Ich kämpfe mich lieber fliegend mit meinem Laserschwert durch den Sternenzerstörer.
Ja, genau. Eigentlich keine schwere Entscheidung, ne?
Auf keinen Fall.
Auch wenn du mal mit einem Osteopathielehrer in eine Diskussion gerätst und da stecken bleibst und dann das Laserschwert rausholst, dann wäre schon die Diskussion cool beendet. Ja. Ja, okay. Das wäre es auch gewesen.
Okay,
ich finde, du hast dir gut geschlagen.
Ja. Ja, gut. Ich warte dann auf das Laserschwert. Ich hoffe, da wird mir bald was zugeschickt mit dir.
Ja. Ja, wende dich an deine Eltern dafür.
Okay. Mein Lieber, wir haben noch eine Playlist am Start. Die bestücken wir jetzt auch nochmal mit ein paar Songs und ich fange einfach mal an. Und zwar habe ich mir jetzt in der Pause überlegt, ich hatte jetzt diese Anekdote mit dem hustenden Patienten und da möchte ich ganz gerne von den Agrolites den Track Black Lung auf die Playlist packen. Der startet auch mit einem kräftigen Huster, das finde ich ganz angemessen. Und dann, weil du das jetzt mit deiner Praxis so gut gewuppt hast, bist du jetzt fest gebeutlich annektiert und demnach kriegst du von mir den Track EPMD Am Hausen noch mit auf die Playlist. Und da ich unser Projekt ganz cool finde, für dich und für mich, packe ich noch You and Me von Flume auf die Playlist und bin damit für diese Woche raus.
Sehr witzig, das ist jetzt Synchronizität, weil ich den Song You and Me von Alt J raufpacke.
Ah, okay.
Ich weiß.
Ach klar, das ist unser Band,
ja. Ach, top. Ja, ich wollte den auch wirklich zur Zelebrierung unserer Bromance damit draufpacken.
Ja.
Der erste Take ist ja auch Happiness is between two boys. Und das passt ja auch.
Genau. So sieht's aus.
Wie schön. Und dann noch, als wir von dem leckeren Thema LSD gesprochen haben, wollte ich einen schönen psychedelischen Song aus den 70ern oder aus den 60ern rauspacken, der aus der Türkei kommt. Der heißt Cemalim von Erkin Koray.
Okay.
Ein wunderbarer Song, ein wunderschönes Zeitdokument.
Alles klar.
Ja, das wär's.
That's that. Das
war eigentlich auch.
Okay, mein Lieber, wir kommen ja so langsam zum Ende. Ich glaube, diesmal kriege ich noch eine Kette von dir verpasst, oder wie sieht's aus?
Genau, ich werde dir jetzt zwei Organe im Körper nennen und du musst dir dann eine Verbindungskette aus den Rippen leiern. Also, wie man von einem Organ über körperliche Verbindungsbahnen zum nächsten kommt. Ich hatte dir im Vorfeld schon gesagt, dass das diesmal etwas kniffliger wird, also nicht irgendwie Fuß, Rücken oder so.
Mhm.
Und zwar soll es diesmal von der Milz zum Fuß gehen.
Milz, okay. Milz sitzt oben links in der Tiefe am Zwerchfell. Und wir wollen zum Fuß. Sagen wir mal, die Milz ist gespannt und hyperton. Das kann ich mir aussuchen. Sagen wir mal, du hast gerade ein pfeifrisches Drüsenfieber und die Milz ist 5 bis 10 Mal so groß wie sonst. Dann braucht die Platz und dann hebt die sowohl das Zwerchfell als auch zum Beispiel die 12. Rippe ein bisschen hoch. 12. Rippe hebt hoch, das heißt, du hast Zug über den Muskel Quadratus Lumborum entlang der Lendenwirbelsäule bis zum Beckenkamm und über deren fasziale Verbindung auch mit Sicherheit einen Einfluss auf den Nervus Ischiaticus. Und jetzt bin ich schon auf der Autobahn nach unten. Der Ischias
ganz schnell
zieht durch das Becken, versorgt das gesamte Bein und wird dann da oben an dem Bereich getickert, sagen wir mal, der Nervus fibularis communis, der sich dann irgendwann unten nochmal aufteilt und der versorgt unter anderem sensibel den Seitenbereich, Fußrückenbereich, glaube ich. Ich glaube, der Profundus, das habe ich mir mal gemerkt, der versorgt den Bereich zwischen Großzehe und zweiter Zehe. Und das nennt man auch das Flip-Flop-Areal, weil da dieser Eumel vom Flip-Flop von der Halterung lang geht.
Das Achsblatt zwischen das Holz gepresst wird.
So sieht es nämlich aus. Und ansonsten vom Ischias geht noch ab der Tibialis, also der Nervenast. Und da kommt unter anderem, glaube ich, der Soralast, also Nervus Soralis, der hinten aus der Wade rausgeht und dann entlang die Ferse runter den Fuß versorgt. Und das kann alles oben gestresst werden und unten Fußschmerzen betreuen. Das ist meine Kette.
Ja, hast du gut gelöst, finde ich. Yes. Muss ich sagen, als du beim Thema Ischias warst, da war der Fall ja eigentlich schon geklärt, weil eigentlich jeder weiß, dass der Ischiasnerv so vom Rücken bzw. vom Gesäßbereich ganz schnell bis in den Fuß runterschießen kann.
Okay, gut, klar, wow. Das war's für diese Woche.
Ja.
Vielen Dank das für war's. Diese Anekdoten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Anmerkungen zu dem habt, was wir hier heute vorgetragen habt oder Fragen habt oder so, haut gerne Social Media mäßig eure Fragen raus. Wir sind bei Instagram mit unserem Knochenjob-Podcast, zu finden. Und Klaas, was machen wir das nächste Mal? Gibt es da schon Ideen?
Ja, meine Idee ist, dass wir uns dem kontroversen Thema der kraniosakralen Osteopathie widmen.
Okay.
Wo es viel zu gibt.
Das stimmt, das werden wir wahrscheinlich nicht alles in einer Folge packen, aber wir nähern uns dem Thema mal an und
genau, wir wollen uns dem Thema unter anderem auch wissenschaftlich nähern. Es gibt da zwei interessante Studien, es gibt mehrere interessante Studien, aber zwei, die relativ neu sind und die mich auch tatsächlich zum Umdenken gebracht haben.
Okay, alles klar. Dazu beim nächsten Mal mehr. Ihr Lieben, gute Zeit, Klaas, hau rein.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Thank you.